Heute ist Freitag, der 1. November. Ich bin Celie Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir beginnen heute im Nahen Osten, wo es zu einem Waffenstillstand kommen könnte. Dann schauen wir zu der Wetterkatastrophe in Spanien. Als nächstes geht es in die USA, wo sich Donald Trump mal wieder selbst inszeniert. Und dann am Ende wieder ein Update zu meiner USA-Reise. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Celie Lisa Starken.
Ihr Lieben, ganz liebe Grüße wieder zurück aus North Carolina. Ich habe meinen zweitägigen Roadtrip von Washington wieder beendet und das war sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt zwar schon wieder gesagt, dass ich es zum Schluss mache, aber ich glaube, ich fange doch damit an, weil es einfach so interessant ist und mich auch gerade einfach sehr berührt und vielleicht auch spannend für euch ist. In der letzten Folge, da habt ihr ja gehört, wie ich gerade im Auto gesessen habe und Richtung Washington gefahren bin. Und die Reise ging dann natürlich weiter. Ich bin nachmittags dort angekommen und war auf der Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris. Und das war, muss ich euch wirklich sagen, sehr emotional. Mit das Coolste, was ich bislang erleben durfte. Und es hat so einen Riesenspaß gemacht. 75.000 Menschen waren da vor Ort. 75.000 Menschen, die die Rede gehört haben, die für die Demokraten dort eingestanden haben. 20.000 konnten mit auf den Platz und das war quasi der Ellipse, heißt das, der Vorplatz zum Weißen Haus. Und den hatte Kamala Harris auch natürlich mit ganz viel Bedacht ausgewählt, denn dort war der Sturm aufs Kapitol. Und sie möchte natürlich das Gegenargument sein gegen Trump und hat sich dort hingestellt, um sich damit auch inszenieren zu können. Und ich glaube, das hat wunderbar geklappt. Ihre Rede war unfassbar gut, meiner Meinung nach. Sie hat darüber gesprochen, dass sie die USA wieder vereinen will, dass sie die zusammenbringen möchte und dass sie, wenn sie Präsidentin wird, das alles tut und dass sie eine To-Do-Liste mit ins Weiße Haus nimmt, nicht so wie Trump, eine Feindesliste. Da waren sehr, sehr viele Sachen dabei und ich spiele euch mal eine Sache davon vor.
I will always tell you the truth, even if it is difficult to hear. I will work every day to build consensus and reach compromise to get things done. Fight on your behalf. There is nothing in the world that will stand in my way.
Ihr habt's gehört, das war wirklich total emotional und ich muss auch sagen, so ein Erlebnis hatte ich lange nicht. Es war wie ein großes Festival und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am nächsten Tag bin ich dann weitergefahren nach Raleigh, auch wieder auf eine Rallye von Kamala Harris und das war in North Carolina. North Carolina ist ja ein Swing State, in dem ich ja auch zurzeit lebe und man merkt, dass die Stimmung hier ein bisschen anders ist. Es ist nicht ganz so emotional, aber man merkt dieses Kämpferische, ganz viel Herzblut bei den Demokraten, dass sie hier gewinnen möchten. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, was ein Swing State denn eigentlich ist. Ein Swing State ist ein Wackelstaat, so könnte man es übersetzen. Und der Begriff umschreibt einen Bundesstaat, in dem sowohl die Demokraten als auch die Republikaner gute Chancen auf einen Wahlsieg haben. Und durch eine traditionelle Wählerbindung in den Safe States ist in diesen Bundesstaaten bereits absehbar, wer gewinnen wird und in den Swing States eben nicht. Es gibt zurzeit 7 Swing States. Das ist einmal Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, hier wo ich bin, Pennsylvania und Wisconsin. Und North Carolina ist auch neu unter den Swing States. Der Bundesstaat bekam für die Wahl Wahlmänner und Frauen und hat damit insgesamt 16, also sie haben einen mehr bekommen. Und bisher konnten sich nur 2 Kandidaten der Demokraten diesen Bundesstaat sichern. Das war einmal Jimmy Carter und einmal Barack Obama. Nun sieht es hier so in den Umfragen aus, dass Trump vor Harris ist. Man merkt ja also, es ist ein Wettbewerb um jede Stimme. In den Swing States entscheidet sich der Ausgang der Wahl und deshalb kämpfen dort die KandidatInnen auch gemeinsam mit ihrer Vizepräsidentin um jede einzelne Stimme. Da in den Safe States das Wahlergebnis ja eben schon feststeht. Und deswegen gibt es in Swing States auch viel, viel mehr Wahlkampfauftritte. Trump ist zum Beispiel 3-mal in dieser Woche hier in North Carolina und daran merkt man auch, dass er natürlich versucht, sich diesen Staat zu sichern. Von Raleigh, von der Wahlkampfveranstaltung der Demokraten bin ich dann weitergefahren nach Rocky Mount zu einer Wahlkampfveranstaltung von Trump. Bin ich leider nicht mehr reingekommen, aber ich durfte Leute draußen interviewen und da spiele ich euch auch mal was vor.
My name is Diana Garcia, I'm with Trump Force 47 and we're here to support Trump and fuck the other side. Harry ass, I don't care. I'm telling you what I think because they're trying to rig the votes again. They already burned ballots. I'm not standing for that shit. And they won't let me in. I had a flat tire, had to drive 50 miles an hour, and I'm with Trump Force 47. This is my sister, Peggy.
Hi.
And we've been with Trump since 2015. I used to be a Democrat, but I was an idiot. I was deaf, dumb, and blind. Born and raised in California, ended up in North Carolina, and I changed my affiliation to Republican for the rest of my life. I had a vision that Trump was going to be president in 2015, but he did it in 2016. That's when I changed to Republican. That's my story, and I'm sticking to it. Go, Trump! Fight! 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 Fight!
Ja, das waren Diana und Peggy und ich glaube, dass sie sehr sinnbildlich für eine Gruppe von Trump-Wählern stehen. Für mich hat es Parallelen zu Verschwörungsideologien, muss man dazu sagen. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die einfach Trump wählen, weil sie gläubig sind, weil sie an das Republikanische glauben. Und nicht jeder ist so wie das, was wir hier von Diana gehört haben. Aber diese Menschen gibt es und es gibt diesen Fankult rund um Trump und den hat man sehr, sehr stark auf dieser Rallye gemerkt und vor allem bei diesen beiden Frauen. Ja, von da aus bin ich dann weiter wieder zurück nach Mooresville, da wo ich gerade lebe, gefahren und hier werde ich auch die nächsten Tage verbringen. Gestern war hier Halloween, wir haben uns das Headquarter eines Hauses angeschaut von Trump, wo die Wahlkämpfe organisiert werden hier. Und ich habe meine Freundin zur Wahl begleitet. Das alles hört ihr dann am Montag im Podcast. Es ist wirklich für mich hier eine krasse Herzensangelegenheit. Die Montagsfolge wird auf jeden Fall auch mal eine Special-Folge zur Wahl, wo wir auf alles eingehen. Deshalb schreibt mir gerne eure Fragen, damit wir dort alles mitnehmen können. Jetzt erstmal zu den News aus der ganzen Welt. Wir schauen als erstes in den Nahen Osten, genauer gesagt in den Libanon. Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober befindet sich Israel neben dem Krieg im Gazastreifen auch im Krieg gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon. Und der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati hat gerade irgendwie auch vielen Menschen Hoffnung gemacht, indem er im Fernsehen gesagt hat, dass es zwischen Israel und der Hisbollah in wenigen Tagen zu einer Waffenruhe kommen könnte. Die USA bemühen sich dabei um Vermittlungen. Dafür ist gestern Amos Hochstein, der US-Gesandte für den Nahen Osten, nach Israel gereist. An Gesprächen wird auch Brett McGurk, das ist der Nahostkoordinator des Weißen Hauses, teilnehmen. Und ob das dann am Ende helfen könnte, diese Kämpfe zu beenden, das ist noch fraglich. Der Zeitpunkt für eine Waffenruhe, der kommt ja vor allem dem US-Präsidenten Joe Biden ganz gelegen, denn falls es zu einer Waffenruhe kommen würde, noch vor den Wahlen, dann wären das natürlich auch Stimmen für die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Kamala Harris. Laut dem libanesischen Ministerpräsidenten Najib Mikati sind die Voraussetzungen für eine Waffenruhe die Umsetzung der UN-Resolution 1701, die Stationierung der libanesischen Armee im Süden und die Stärkung ihrer Präsenz im Grenzgebiet zu Israel. In einem weiteren Interview mit dem Nachrichtensender Al Jazeera sagte Mikati, wir sind bereit. Ja, mehrere israelische Medien berichteten auch übereinstimmend über Einzelheiten eines angeblichen Vorschlags aus den USA für eine Waffenruhe. Dem Entwurf zufolge sollen israelische Soldaten den Libanon innerhalb von 7 Tagen nach Ende der Kämpfe verlassen und stattdessen sollen innerhalb der ersten 60 Tage nach Unterzeichnung des Abkommens etwa 10.000 Soldaten der regulären libanesischen Armee entlang der Grenze stationiert werden. Die Umsetzung des Abkommens soll von mehreren Ländern auch den USA und Deutschland überwacht werden. Ich halte euch da auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden. Weiter geht's nach Spanien. Dort kam es zu einem Jahrhundertunwetter, bei dem extreme Regenfälle wirklich heftige Sturzfluten ausgelöst haben. Und auch wenn es als das Jahrhundertunwetter bezeichnet wird, hatten wir leider schon ziemlich viele von diesen Jahrhundertunwettern. Von der Schwere der Katastrophe ähnelt es beispielsweise auch der Hochwasserkatastrophe in Deutschland von 2021. Ihr erinnert euch da im Ahrtal, wo damals auch 200 Menschen gestorben sind. Bei der jetzigen Sturzflut wurde die Gegend rund um Valencia, Andalusien und Murcia besonders stark getroffen. Dabei fiel innerhalb nur eines Tages so viel Regen wie sonst in einem ganzen Jahr. Und man hat es auf Bildern gesehen. Die Sturzflut hat Autos mit sich gerissen, Straßen in Flüsse verwandelt und laut den spanischen Behörden sind alleine der Provinz Valencia 92 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Menschen werden vermisst oder sind eingeschlossen und Carlos Mazón, der Chef der Regionalregierung, hat berichtet, dass es absolut unmöglich sei, bestimmte Katastrophengebiete zu erreichen. Zitat: Wenn die Rettungsdienste nicht angekommen sind, liegt das nicht an einem Mangel an Mitteln oder Bereitschaft, sondern an Zugangsproblemen. Mehr als 1.000 Soldatinnen sind zurzeit im Einsatz. Ja, Bahn- und Autoverkehr ist beeinträchtigt, stark natürlich auch. Und in Malaga ist zum Beispiel auch ein Hochgeschwindigkeitszug mit knapp 300 Fahrgästen an Bord entgleist. Niemand wurde dabei Gott sei Dank verletzt. Den Menschen, die von dieser Umweltkatastrophe gerade betroffen sind, sicherte der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bereits Hilfe zu, hat aber gleichzeitig auch betont, dass die Flut noch nicht vorbei sei. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch darauf reagiert und auf X geschrieben, dass er erschüttert von den Überschwemmungen in Spanien sei und Deutschland mit Spanien im Austausch über mögliche Hilfeleistungen stehe. Und auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Spanien bereits angeboten, das Katastrophenschutzverfahren zu aktivieren. Dieses Schutzverfahren bietet unter anderem Hilfe für Menschen nach Katastrophen. Und je nach Art der Katastrophe kann die Hilfe zum Beispiel darin bestehen, Such- und Rettungsmaßnahmen, temporäre Notunterkünfte oder auch medizinische Ausrüstung und Arzneimittel bereitzustellen. Und dazu hat die EU bereits ihr Copernicus-Satellitensystem aktiviert, mit dem Aufnahmen für Rettungsteams erstellt werden. Die Zentralregierung in Madrid hat seit gestern eine dreitägige Staatstrauer fürs ganze Land ausgerufen.
Werbung.
So langsam kommt ja der Herbst auf uns zu. Ich glaube, wir merken es alle. Abends wird es wieder schneller dunkel. Morgens ist es irgendwie auch noch dunkel und noch nicht sofort hell, so wie es irgendwie im Sommer ist. Und man muss sich erstmal dran gewöhnen und morgens irgendwie noch das Licht anmachen oder abends auch. Das hat aber auch was Schönes, finde ich, denn es ist ein bisschen gemütlicher, wenn man so ein bisschen mit indirekter Beleuchtung wieder arbeiten kann, sich unter eine Decke kuschelt und sich einfach auch mal so gemütliche Filmabende macht. Worüber man da aber auch nachdenkt, ist, wenn man auf einmal wieder das Licht anschaltet, wo kommt denn eigentlich mein Strom her? Ich finde, die Überleitung ist einfach super, weil ihr wisst, es ist das Ende des Monats und mein allerliebster Werbepartner ist wieder da, Naturstrom. Wir reden über Ökostrom. Und ich finde, das hat einen super Anlass, denn jetzt machen wir viel mehr Lichter an. Wir denken vielleicht auch viel mehr über unsere Stromrechnung gerade wieder nach oder auch darüber, woher kommt unser Strom eigentlich. Wie schön ist es denn dann, wenn unser Strom Ökostrom ist? 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Das ist das, was ihr bei Naturstrom bekommt. Ihr wisst es, ich bin seit über 10 Jahren jetzt schon Kundin da. Und das ganze Jahr arbeiten wir hier auch schon mit Naturstrom zusammen. Ich liebe es und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Denn das Tolle an Naturstrom ist, wie ich finde, dass ihr da noch viel mehr bekommt als 100% Ökostrom in höchster Qualität. Denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird der Bau von neuen Ökoenergieanlagen gefördert. Das bedeutet, ihr macht nicht nur irgendwie was mega Cooles, indem ihr Ökostrom habt, sondern ihr habt auch eine zuverlässige Versorgung mit erneuerbaren Energien. Ihr tut noch was Gutes für dieses Klima. Ich meine, was Besseres kann es doch gerade gar nicht geben. Ich verrate euch was. Ganz oft denkt man ja, oh, es ist mir jetzt irgendwie gerade so anstrengend, aber es dauert nicht mehr als 5 Minuten. Ihr braucht nur einen einfachen Schritt. Ihr geht jetzt auf die Webseite, füllt das Formular aus, sendet es ab und das war's. Naturstrom erledigt dann alle Formalitäten, auch die Kündigung beim bisherigen Anbieter für euch. Und natürlich gibt es auch ein kleines Extra für euch. Wenn ihr jetzt auf naturstrom.de/informantin geht, dann bekommt ihr 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas. Also wechselt auch ihr jetzt zu sauberer Ökoenergie mit Naturstrom. Ich kann es euch ans Herz legen, wir sind da so lange, ich lieb's. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in meinen Shownotes.
Werbung Ende.
Wir schauen zum Schluss noch einmal in die USA, denn eine Sache habe ich euch noch nicht erzählt. Hier gibt es gerade ein heftiges Thema und zwar Biden hat eine Äußerung gemacht, die Donald Trump für sich benutzt hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, am Dienstag war Wahlkampfgespräch und da hat ein Comedian auf der Rallye von Trump gesagt, dass Puerto Rico als Insel aus Müll bezeichnet werden kann. Ja, Trump hat sich auf dieses Zitat bezogen und an einem Wahlkampfgespräch diese Aussage aufgenommen und dann gesagt, dass der einzige Müll, den er dort sehe, also Trumps Anhänger sind. Die Bemerkung hat sich daraufhin schnell im Netz verbreitet und daraufhin hatte Donald Trump nun einen Wahlkampfauftritt in einem Müllwagen, was natürlich als Anspielung auf die Aussage Joe Bidens zu verstehen ist, auch wenn es total aus dem Kontext gerissen wurde. Denn eigentlich ist Donald Trump für einen Fototermin auf einen Flughafen in einem Müllwagen gestiegen, um dort Fragen von Reporterinnen zu beantworten. Und dabei hat er betont, dass der Wagen, in dem er saß, zu Ehren von Kamala Harris und Joe Biden sei. Seine orangefarbene Arbeitsweste hatte er nach dem Fototermin auf einer Kundgebung in Green Bay angelassen. In seiner Rede hat er daraufhin mal wieder seine Konkurrentin und den US-Präsidenten schlecht geredet, indem er sagte, Zitat, man kann nicht Präsident sein, wenn man das Volk hasst und ich glaube, das tun sie. Ja, und während sich Republikaner über Bidens Aussage empören, taucht ein weiteres Video auf, in das wir einmal reinhören wollen.
And it's not her, it's the people that surround her. They're scum, and they want to take down our country. They are absolute garbage.
Ziemlich interessant, oder? Am 7. September hat Donald Trump auf einer Kundgebung in Wisconsin Kamala Harris angegriffen, indem er übersetzt gesagt hat, und es liegt nicht an ihr, sondern an den Leuten, die sie umgeben. Sie sind Abschaum und sie wollen unser Land zerstören. Sie sind absoluter Müll. Das zeigt mal wieder, dass Trump sich die Welt dreht, wie es ihm gerade gut passt, auch wenn es natürlich nicht der Wahrheit entspricht, typisch Populist halt. Auch das Weiße Haus hat dazu Stellung genommen und gesagt, dass Biden nicht gesagt hätte, dass die Anhänger Müll wären, sondern dass es Trump wäre, und das wäre in der Übersetzung, könnte man es lesen, es würde einfach nur ein grammatikalischer Fehler sich da eingeschlichen haben. Wie wir es drehen oder wenden, es ist eine Sache, die gerade nicht gut ist von den Wahlen, und wir hoffen einfach, dass sie keine Konsequenzen hat. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch, vor allem über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast und am Montag hören wir uns wieder mit einem Special zur USA-Wahl. Bis dahin.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.